ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Dr. Jael Adler.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Freut
uns auch sehr. Sie waren schon ein paar Mal hier in der Sendung.
Ja, ich hatte schon das Glück.
Weil Sie ja auch schon lange unterwegs sind mit Ihren Themen. Sie sind Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Sie haben eine eigene Praxis in Berlin. Sie sehen jeden Tag Menschen unbekleidet. Und mit allem, was dazugehört, Hautausschläge, Warzen, eitrige Pusteln und. Was haben Sie da eigentlich selbst für ein Verhältnis zum menschlichen Körper?
Also da ich Ärztin bin, muss es mich ja irgendwie interessieren und faszinieren und das tut es auch. Und es war schon, bevor ich Ärztin war, immer so, wenn ich an Krankenhäusern vorbeigefahren bin, da dachte ich immer, oh, da drin wird Gesundheit wiederhergestellt, da wird geheilt, da wird irgendwie etwas gemacht, was Menschen hilft und das ist auch meine Mission. Und deswegen sind Hautzustände, die man auch sehr schön sehen kann natürlich, immer eine Herausforderung. Und dann versuche ich herauszufinden, woher kommt denn das? Und als Hautarzt ist man ja auch ein bisschen sinnlich. Das heißt, man benutzt die Augen, man fühlt, man riecht.
Man muss das alles auch immer fühlen, ja.
Ja, das ist schon hilfreich. Ne? Ist es erhaben oder ist es glatt? Oder ne? Das sind alles Indizien, die man sammelt. Und dann will ich den Menschen helfen. Das heißt, ich freue mich über alles, was ich sozusagen an Markern sehe. Und das sehe ich dann nicht als irgendetwas, was vielleicht andere denken, oh, das ist irgendwie eklig oder so. Das Gefühl kenne ich gar nicht.
Haben Sie nie gehabt? Oder gab es da so einen Prozess, der, sag ich mal, das ein bisschen abgebrüht
also
geworden
mich
sind?
Also mich ekeln eher Menschen mit einer hässlichen Seele, die böse sind. Das ekelt mich ja. Oder widert mich an oder stößt mich ab. Aber körperliche Dinge oder auch seelische Erkrankungen, das ist alles faszinierend und da will ich helfen und das fordert mich heraus.
Kann man auch meistens alles behandeln. Sie sind aber auch, und das wissen viele, auch Bestseller-Autorin. Sie haben so Bücher geschrieben wie Hautnah, also über ihre Arbeit als Hautärztin oder darüber spricht man nicht. Ja, deswegen habe ich gerade schon die Warzen und so weiter
genau.
Tabus angesprochen. Jetzt begeben sie sich in ein Feld oder auch schon lange, in dem auch ganz, ganz viele unterwegs sind, die in Ernährung nämlich. Ja, und über Ernährung reden ja so viele. Warum sind sie gerade dahin gegangen?
Als Hautärztin hat man manchmal das Gefühl, man gibt immer nur Cortisoncreme und Antibiotika und dann kommt die Hauterkrankung wieder und vielleicht benutzt man auch eine schöne barrierestabilisierende Creme, aber eigentlich ist die Haut ja von außen schon fertig und ja, man muss die Barriere stärken, aber aufgebaut wird die Haut von innen und da kommt die Ernährung ins Spiel. Es ist also möglich, der Haut viel besser und nachhaltiger zu helfen, wenn man den Menschen sagt, hier könntest du dich noch etwas besser ernähren, vielleicht etwas mehr Eiweiße, vielleicht brauchst du mehr Aminosäuren. Und wie sieht's denn aus überhaupt mit den Mikronährstoffen, also das, was den Körper und die Haut am Laufen hält, was Reparatur und Schutz ist, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Auch der Stoffwechsel spielt eine große Rolle, der beeinflusst ist durch die Ernährung und die Darmflora ist das weitere große Thema. Also mit löslichen Ballaststoffen und probiotischen Lebensmitteln kann man ebenfalls der Haut sehr viel helfen. Und das Schönste dabei ist, wenn dann die Patienten sagen, guck mal, die Haut ist jetzt viel besser geworden oder abgeheilt. Außerdem schlafe ich besser und mein Immunsystem ist besser und irgendeine andere Erkrankung, die da war, ist auch weggegangen. Das heißt, es ist immer ein ganzheitlicher Effekt.
Also Sie haben irgendwann festgestellt, also ich muss auch für meine Arbeit als Hausärztin, als Hautärztin, ja, das wusste ich, dass mir das passiert.
Das macht nichts.
Da muss ich mal über meinen Tellerrand hinausschauen. Da ist noch mehr. Also da muss ich noch woanders hinschauen.
Die Medizin ist ja eigentlich immer ganzheitlich zu betrachten. Es gibt ja nicht nur das Ohr, sondern den Menschen, der am Ohr hängt oder Das Ohr hängt am Menschen. Und genauso ist es mit den Knochen, die stehen mit dem ganzen Stoffwechsel in Verbindung. Die Nieren, der Unterleib. Natürlich spielt bei der Haut alles eine Rolle. Die Umwelt, das Klima, die Mitmenschen, beziehungsweise vom Inneren her die Organgesundheit, die Botenstoffe, also Nervensystem, die Darmflora, das Blut, die Sexualität, die Psyche. Und deswegen lohnt es sich, all das zu betrachten, um eine Haut zu verstehen, die Leinwand ist für all das, der Spiegel all dessen. Und je länger man im Geschäft ist, desto mehr sieht man, dass man davon profitiert, wenn man sich den Menschen immer ganz anschaut.
Haut, Altern, Ernährung, Lebensstil, alles hängt mit allem zusammen. Und deshalb schaut Dr. Jael Adler auch über den Tellerrand, Hautärztin und Ernährungsmedizinerin. Und das ist so das Stichwort, Frau Adler. Das ist ja eine Weiterbildung für Ärzte, die Sie da gemacht haben als Ernährungsmedizinerin. Das ist nicht zu verwechseln mit Ernährungsberaterin, weil so kann sich eigentlich jeder nennen.
Ach, da wird es auch Ausbildungen geben und einen Titel, aber es ist ein anderes Berufsbild. Als Arzt ist das praktisch wie so eine zusätzliche Qualifikation. Und das kann man auch nicht überall machen und man muss auch begründen, warum man das macht. Und als Hautarzt, das liegt vielleicht erstmal nicht so nahe, aber es ist tatsächlich so, dass man die Haut über die Ernährung wesentlich verbessern kann. Und wenn man das gut begründen kann, dann darf man diese Zusatzausbildung machen. Dann muss man auch Fälle dann vorlegen, eine Prüfung machen. Und das ist ein richtiges Curriculum, sehr interessant.
Mhm. Und in diesem riesigen Feld, wo so viele Leute so viele Tipps geben, lesen Sie da manchmal Sachen, wo Sie denken, also das würde ich nicht befolgen?
Deswegen habe ich unter anderem auch das Buch über Ernährung geschrieben, weil es einfach so viele unterschiedliche Meinungen, Positionen, Richtungen gibt, Ernährungsformen. Die Leute streiten sich darüber, fast religiös, fanatisch, extremistisch und verachten andere dann für ihre Meinung. Und ich wollte einfach auch mal zeigen, es ist besser, den Körper zu verstehen, zu wissen, wie der Körper funktioniert, was der mit Lebensmitteln macht, warum manche Lebensmittel besonders gut sind und andere vielleicht nicht so gut. Aber dass es gar kein ein richtig gibt, sondern viele richtigs.
Also die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte.
Oder ja, so und es ist auch ein bisschen individuell und es ist kein Muss, immer einer Sache zu folgen. Es geht auch überhaupt nicht um Perfektion. Es geht um Balance bei der Ernährung. Mhm. Und man muss eben nicht diesen auch teilweise wirklich falschen Mythen oder Guidelines folgen, die auch auf Social Media ja ganz verbreitet sind. Viele Menschen werden darunter unnötig unter Druck gesetzt und Stress, wissen wir alle, ist eh nicht günstig. Das lässt einen schneller altern und macht einen schwach und krank.
Ja, durch die viele Auswahl werden natürlich viele Menschen auch skeptisch, ne? Begegnet man ihnen dann auch mit Skepsis oft, wenn sie dann Ernährungstipps geben oder so Interviews geben auch?
Also es gibt so ein paar Reizthemen, würde ich sagen, die sehr diskutiert werden, unter Laien, aber auch unter, sagen wir mal, in der Fachwelt. Und ein ganz großes Reizthema ist das Thema Süßstoffe. Mhm. Da gibt es natürlich die Lebensmittelchemie und Industrie. Und da gibt es die Fitnessbranche und die Supplementhersteller. Ein Teil von denen steht total auf Süßstoffe. Und Wissenschaftler finden zunehmend heraus, dass Süßstoffe keineswegs die gesündere Süßform sind. Menschen, die viel Süßstoffe konsumieren, sind nicht schlanker, haben nicht weniger Herz-Kreislauf-Probleme und auch nicht weniger Krebs, sondern eher vielleicht tendenziell im Gegenteil. Das mag daran liegen, dass sie übergewichtig sind und eher zu solchen Stoffwechsel- oder Zivilisationskrankheiten neigen. Man muss also aufpassen, dass man das nicht als, sagen wir, Kausalität nimmt, sondern als Koinzidenz. Also das bedeutet, es begründet sich nicht, aber es kommt gemeinsam vor, dass jemand, der viel Süßstoff isst, nicht gesünder ist. Ja? Und es gibt eben jetzt auch Daten, die zeigen, dass diese künstlichen Süßstoffe ja von Darmflora verdaut werden müssen. Und das kennt die Darmflora so nicht. Das ist ja nichts, was die Natur liefert normalerweise. Und dann sehen wir in der Mahlzeit danach plötzlich eine Verschlechterung der Zuckerverstoffwechslung. Das heißt, das Diabetesrisiko steigt, obwohl ja immer gesagt würde, das wird ja einfach so durchgeleitet und hat keinen Einfluss auf Insulin- und Zuckerhaushalt. Jetzt stellt sich heraus, doch, das scheint dem schon so zu sein. Und ich würde sagen, überhaupt dieser intensive Süßgeschmack, das sagt auch die Wissenschaft, ist etwas, wovon wir loskommen sollten, denn das verarscht ja auch ein bisschen das Gehirn. Mhm. Ne? Zum einen wird das Gehirn quasi süchtig gemacht, wenn es immer süß und fett ist. Aber zum anderen ist es auch etwas überrascht, wenn das süß schmeckt und es kommt keine Kalorie. Und das mag auch das Hungerverhalten verändern.
Ich habe ja auch, also man hat ja auch lange das gemacht mit gutem Gewissen, also seine Light- und Zero-Süßgetränke zu sich zu nehmen, in diesem Bewusstsein, das ist besser, als wenn ich Zucker mache. Können wir da schon so eine erste Lösung finden? Also lieber ganz weglassen und
also
dann
wie
lieber
bei allem
seltener und dafür mit richtig Zucker? Oder wie mache ich es?
Also Süßstoffe und Zucker sind beide nicht so zu empfehlen. Wenn das mal dabei ist, ist das okay, dann wird der Körper damit klarkommen. Aber dass wir glauben, dass das eine Light-Version ist, dass wir deswegen vielleicht Kalorien sparen. Oft essen die Leute dann kompensatorisch mehr an anderer Stelle, weil sie denken, ach naja, ich habe mir jetzt die Kalorien beim Getränk gespart.
Da steht also, ja auch oft null Kalorien.
Ganz genau. Aber dass eben der Stoffwechsel verändert werden kann durch eine Veränderung der Darmflora, das ist irgendwie naheliegend und da ist auch ganz viel Forschung mittlerweile da.
Aber so eine Apfel- und eine Rhabarberschorle kann ich mir schon mal ab und zu gönnen.
Das darf man sich gönnen, aber grundsätzlich sollte man seinen Flüssigkeitszufuhr über Wasser, über Kräutertee, aber, und das ist die gute Nachricht, auch gerne über Kaffee leisten.
Ja, wie
also
viele Tassen darf man
da? 3 bis 5 Tassen am Tag gelten als sehr gesund. Das ist ein Pflanzenpunkt, den wir auch, also eine Pflanzenlebensmittel. Wir wollen Pflanzenpunkte sammeln, 30 an der Zahl in der Woche. Da gehört Kaffee dazu. Kaffee hilft, Diabetes vorzubeugen, auch die Gehirnfitness zu stabilisieren. Sogar das Herz-Kreislauf-System wird unterstützt. Der Blutdruck steigt nämlich nur ganz kurz mal an. Und man verliert auch, also und danach sinkt er wieder auf normale Werte und man verliert auch nicht viel Flüssigkeit. Und man weiß sogar, dass Kaffee aufgrund der Polyphenole, also der Pflanzenchemikalien der Gesunden, auch Krebs hemmende oder vorbeugende Wirkung haben kann. Beispielsweise Leberkrebs wird vorgebeugt oder Gebärmutterkrebs. Und man trinkt mit Kaffee auch lösliche Ballaststoffe, die wiederum die Darmflora pflegen. Also es hat ganz viele tolle Aspekte, der Kaffee.
Das Thema Ernährung, Frau Adler, das treibt die Leute wahnsinnig um. Wir haben ja jetzt nur ein bisschen über Süßstoffe und über Kaffee geredet und schon kommen 1000 Fragen. Und die müssen wir jetzt auch beantworten kurz oder nehmen wir mal kurz auf. Zum Beispiel Sabine aus Palmbach, die möchte wissen, darf ich denn meinen Kaffee mit etwas Milch trinken?
Also Kuhmilch ist auch ein interessantes Thema. In großen Mengen ist Kuhmilch nicht zu empfehlen. In der Kuhmilch sind Faktoren, die Zivilisationskrankheiten ansteigen lassen. Aber ein bisschen Milch ist natürlich wie immer eine Frage der Balance. Kein Problem, wenn man einen kleinen Schuss in den Kaffee macht. Aber dreimal am Tag ein großes Glas Latte Macchiato, das wäre dann zu viel. Wir sehen zum Beispiel in der Hautarztpraxis durch Kuhmilchkonsum Akne. Also das heißt, die Teigdrüsen wachsen an und werden viel Fett produzieren und es kommt zu Entzündungen.
Durch den hohen Fettgehalt?
Nein, die Kuhmilch enthält, man nennt das spezielle Aminosäuren, die Wachstumsfaktoren im Körper freisetzen, die in großen Mengen zur falschen Zeit kommen und die stimulieren nicht nur Talgdrüsen, sondern auch andere Gewebe und das ist eher ungünstig. Und außerdem sind in der Kuhmilch kleine virusgroße Partikel, die heißen Mikro-RNA. Mhm. Viele kennen das ja noch von Corona, da war was mit RNA. Also Mikro-RNA, das sind Botenstoffe, die sind auch gut, dass es die gibt, die haben wir alle. Aber in der Kuhmilch sind die dazu da, natürlich von der Rindermama ans Rinderbaby Wachstum zu stimulieren. Und es sind 245 dieser Partikel, die an 11.000 menschlichen Genen rummachen. Mhm. Und damit eben leider auch Zivilisationskrankheiten steigern. Da gibt es mittlerweile Daten dazu. Das heißt, man sollte kleinere Mengen Milch konsumieren in der fermentierten Form. Also Buttermilch, Kefir oder Käse, gern auch mal Rohmilchkäse, wenn man nicht schwanger ist. Das ist gesund. Da sind Fermentationsstoffe drin und probiotische Bakterien, die oder auch Hefen im Kefir, die die Darmflora anreichern. In der Form ist Milch besser, aber in diesen Massen der Kuhmilchmast ist es nicht so günstig.
Also auch den Kindern gläserweise Milch zu geben, ist auch nicht unbedingt ratsam.
Also man kann den Kindern auch Kuhmilch geben, bis zum Alter von 6 ist das auch durchaus ja noch Wachstum und so, aber eben moderate Mengen. Also man muss sich einfach vorstellen, wir haben Kühe ja vielleicht erst seit 7000 Jahren so um uns herum, dass wir dann von denen die Milch nehmen. Und Kühlschränke gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten. Mhm. Und das hat den Kuhmilchkonsum massiv ansteigen lassen und parallel eben auch Diabetes, Übergewicht, einige Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch mit anderen weiteren Faktoren. Aber wenn man sich daran erinnert, was will denn unser Körper, dann ist das ein ganz guter Parameter. Eigentlich war die Milch fürs Baby, wo die Mutter hat gestillt und ja, und es kann auch Kindern gute Eiweißquelle sein, aber es ist nicht die einzige und notwendige und nicht in diesen rauen Massen.
Okay, also in Maßen. Sie sind ja, glaube ich, Pflanzenmilch, also Sojamilch-Fan.
Ja.
Das ist auch ein strittiges Thema, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister.
Also man nennt das gut? Drink.
Und dann gibt es ja auch diese Soja-Drinks, da wird denen wird auch so eine hormonelle Wirkung nachgesagt. Was ist damit?
Genau, also das ist Gott sei Dank widerlegt. Also Soja, da sind ja Phytoöstrogene drin und das schützt vor sehr vielen Erkrankungen. Männer kriegen auch keine Brüste und wir wissen das ja in Asien und in Japan beispielsweise ein zigfaches von Phytoöstrogenen praktisch in den Sojaprodukten aufgenommen wird. Und das hält die Menschen eher jünger und gesünder und schützt tatsächlich auch Männer. Und deswegen muss man da keine Angst haben. Und auch der Mythos, dass die Schilddrüse davon irgendwie negativ beeinflusst würde, der ist auch widerlegt. Das macht zwar was an der Schilddrüse, aber das hat gar keine klinische Relevanz. Mit nichts sollte man übertreiben. Aber wenn man, es gibt ja auch Veganer und auch Leute, die haben das Tierwohl im Blick. Also es gibt viele Argumente, warum man vielleicht auch aus Klimagründen Kuhmilch reduziert. Und dann sind Pflanzendrinks eine gute Alternative. Aber es gibt etwas, worauf man dringend achten sollte. Hinten drauf lesen. Ist da Zucker drin? Dann sollte man lieber auf die Produkte umsteigen, wo 0 Gramm Zucker enthalten ist. Weil der Zucker sonst wiederum mit unserem Zuckerhaushalt rummacht und das Diabetesrisiko erhöht. Und es gibt eben auch leider Hafermilch oder andere oder Haferdrink, andere Drinks, wo eben doch Zucker entsteht im Produkt drin, weil Enzyme drin sind. Das heißt, man muss wirklich als Verbraucher mündig sein und hinten drauf lesen, ich würde immer die zuckerfreien Varianten bevorzugen.
Es ist auch egal, welchen Sojadrink ich jetzt nehme. Also es gibt ja Soja, Hafer. Auch Hafer ist da heftig umstritten, weil es ja so viel Kohlenhydrat auch enthält.
Aber deswegen sage ich ja, lieber die komplexen Kohlenhydrate. Also ganz wichtig ist, aufhören, diese Angst vor Kohlenhydraten zu haben. Kohlenhydrate braucht unser Körper genauso wie Fett und wie Eiweiß. Eiweiß in dem Sinne kann er nicht selber herstellen, aber Kohlenhydrate schon oder Zucker schon. Trotzdem, um Energie zu haben, natürlich, es wird ja empfohlen, durchaus 50 bis 60 Prozent der Kalorienzufuhr über Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Aber der freie Zucker ist das Problem. Der Zuckerzusatz in gesüßten Joghurts oder in Fruchtsäften oder im Haushaltszucker oder im Sirup oder im Dicksaft oder in Fertigprodukten. Diesen Zucker wollen wir meiden. Aber Zucker, der aus komplexen Kohlenhydraten, aus Ballaststoffen, also diese pflanzliche Kost, da kommt ja auch Zucker raus. Das ist kein Problem.
Ja.
Und wenn wir einen Haferdrink nehmen, dann kann man ja eben hinten drauf gucken, ist das ein Haferdrink, wo Zucker frei gesetzt worden ist, weil vielleicht ein Enzym dazu gesetzt worden ist, das den Hafer quasi schon verdaut und dann entsteht Zucker. Oder es wurde dieses Enzym nicht dazu gesetzt und dann steht da hinten wirklich 0 Gramm Zucker. Und das, finde ich, ist dann eine gute Wahl und die schmecken durchaus auch gut und die kann man auch schön aufschäumen.
Okay, machen wir noch kurz.
Es gibt ja auch Erbsenproteindrink. Also man kann ja heute, oder Mandeldrink oder Kokosmilch.
Oder wissen Sie, Kokosmilch habe ich schon mal, Erbsenproteindrink noch nie gesehen, aber heißt nicht, dass es das nicht gibt. Kurz noch die Kaffeefrage noch abschließen, Frau Adler. Bettina aus Eberdingen, die möchte wissen, die Art der Zubereitung des Kaffees, ob Sie da eine bestimmte empfehlen.
Ja, also für Leute, die Magenprobleme haben, ist der Filterkaffee oft ein bisschen saurer. Die kriegen dann eher mal so eine Gastritis. Die sollen dann eher so eine Art Cappuccino-Kaffee, also aus der Maschine trinken. Da sind die Säuren ein bisschen raus.
Okay.
Ansonsten gibt es auch die Theorie, dass es einen Einfluss auf den Cholesterinwert hat, wenn man dann... Aber das ist nicht so. Also ich würde ehrlich gesagt einfach den Kaffee nehmen, den ich am besten vertrage. Und der Maschinenkaffee ist vom Magen her schonender.
Okay. Dann gibt's noch mal die Frage, kann man anstatt des gesunden Kaffees auch Schwarztee trinken? Der ist ja auch pflanzlich.
Schwarztee ist auch super und auch Grüntee ist super. Das ist alles eine Geschmackssache. Und eben, das ist ja das Schöne, man muss nicht einen richtig wählen, wenn man keinen Kaffee mag, gibt es genug Alternativen. Und auch in den, gerade im Grüntee, da ist ja auch was, was einen wach macht, aber da ist auch ein Stoff drin, der einen ein bisschen beruhigt. Das heißt, man ist nicht ganz so angekurbelt, fokussiert, aber nicht überaktiv. Und da ist dann zum Beispiel auch Epigallocatechin-Galat drin, ein Pflanzenstoff, der ist ganz toll, der soll krebshemmend sein, der kann den Stoffwechsel regulieren, also den Fetthaushalt verbessern, hilft beim Abnehmen, bisschen appetitzügelnd, ist antientzündlich, also eine echte Anti-Aging-Substanz. Und der Matcha-Pulver-Tee, also gemahlene Grünteeblätter, hilft sogar durch auch dieses Chlorophyll, Kollagen zu straffen.
Das ist ja auch wahnsinnig in gerade, Matcha-Tee.
Ja, zu Recht.
Die Frage kam jetzt von Jutta Lubhardt aus Ravensburg. Die wollte dann zum Thema Süßungsmittel, haben wir auch vorhin kurz angesprochen, wissen, ob Stevia eigentlich eine gesunde Alternative ist. Auch so ein Riesenthema, Stevia.
Stevia wird oft mit grünen Blättern auf der Packung als sehr gesund dargestellt. Aber Stevia, muss man auch sagen, ist ein Süßstoff, ein chemischer, der durch sehr komplizierte chemische Verarbeitung gewonnen wird. Eigentlich aus einem Heilkraut, ja, das aber gar nicht in die EU in der Form so importiert werden darf, nur in Form von Tee. Es ist also nicht als Lebensmittel zugelassen. Und dieses Extrakt, mit dem wir heute diesen Süßstoff kennen, das ist ein E960, so heißt das. Das heißt, das ist mit Aluminiumsalzen, Ionen, Austauscher, Harzen, Alkohol und Absorb. Also ist ganz aufwendig.
Ja.
Und es ist im Grunde auch ein Chemiestoff. Das heißt, ja, na klar kann man das auch mal benutzen, aber es ist eben nicht so natürlich, wie es suggeriert wird. Ich bevorzuge eher natürliche Süße, die man darf ja süßen und soll ja auch süßen und das genießen. Unser Gehirn verlangt danach, weil es macht, Süße macht uns irgendwie happy. Denn in der Steinzeit war das ganz toll, wenn mal was fett und was süß war, dann wissen wir, ah, das sollen wir viel essen, damit wir ein bisschen Polster anlegen für die nächste Hungersnot. Und das ist immer noch in unserem Gehirn drin. Und deswegen essen wir so gerne süß. Aber ich würde dieses extreme Süßen, und Stevia ist ja auch extrem süß, das sollte man schon reduzieren, egal ob man einen gesunden oder kranken Körper hat, weil das einfach nicht natürlich ist. Und ich bevorzuge eher, und da gibt es etwas sehr Interessantes, die sogenannten intelligenten Zucker. Tagatose und Galaktose und andere. Und bei denen weiß man, dass Tagatose, beides übrigens aus der Muttermilch, jetzt durch Fermentation aus Maisstärke gewinnbar, leider etwas teurer.
Wo kriege ich das her?
Kann man als Pulver im Internet bestellen. Gibt aber auch schon erste Schokolade damit. Und in den USA habe ich gesehen auch eine Limonade. Wenn alle damit süßen würden, ihre Süßigkeiten, die Industrie, dann hätten wir keine weltweite Diabetes-Pandemie mehr. Und diese Zucker kann man, wenn man mal sich ein Dessert macht, ruhig mal benutzen. Die Tagatose zum Beispiel.
Kann ich das dann auch so als Pulver? Und
ja,
kann, das dann
ja, kann man streuen. Oder auch als Sirup gibt's das. Tagatose stärkt die Darmflora, Also das heißt dann eben im Hinblick auf einen guten Stoffwechsel sehr gut. Und außerdem reduziert es die insgesamt Zuckerlast des Lebensmittels, das wir danach und damit essen. Und die Galaktose, kennen wir auch aus der Muttermilch, ist auch im Käse enthalten, ist ja quasi abgebauter Milchzucker. Leute mit Laktoseunverträglichkeit vertragen Galaktose aber schon gut. Und das ist zum Beispiel auch super für unser Gehirn. Wir wissen, bei Menschen mit Demenz ist manchmal die Glukoseverwertung nicht mehr richtig. Das heißt, man spricht bei Alzheimer-Demenz auch manchmal von Diabetes Typ 3 oder Insulinresistenz des Gehirns. Aber Galaktose geht rein, weil da ist Insulin gar nicht nötig. Das heißt, diese Menschen werden oft kognitiv wieder besser. Und auch wenn Leute in einer sogenannten ketogenen Ernährung sind, also praktisch alle Kohlenhydrate weglassen, um dann so Ersatzkörperchen zu bilden aus Gesundheitsgründen zum Abnehmen oder weil sie vielleicht auch eine Epilepsie behandeln wollen. Mit der Galaktose dürfen sie trotzdem arbeiten. Und die ist eben auch schön für die Schleimstoffe unserer Schleimhäute und für die Nervenkommunikation und für die Bildung neuer Nerven. Also es hat ganz viele tolle Gesundheitsaspekte. Und auf sowas kann man zum Beispiel setzen. Oder man nutzt die Aminosäure Glycin, die auch süßlich schmeckt, die gut ist für unser Kollagen. Also baut daraus Kollagen auf und auch fürs Gehirn guten Anti-Aging-Mittel.
Okay, Frau Adler, klingt jetzt alles total gut. Tagatose, Galaktose, sind die Sachen denn so gut untersucht, dass dann nicht irgendwann wie beim Stevia, das war ja auch am Anfang, oh, jetzt haben wir was, toll, Stevia. Ja. Dann kam doch ein bisschen die Ernüchterung wissenschaftlich. Kommt die dann auch irgendwann bei der Galaktose?
Es gibt ja dafür sehr viel Studien. Das ist ein ganz natürlicher Zucker, die in Lebensmitteln vorkommen und in der Muttermilch vorkommen. Die sogar auch gerade erforscht werden, wenn man zum Beispiel Galaktose, Tagatose und Mannose zusammen kombiniert gibt, gibt es Hinweise, dass die Krebstherapien verbessert werden oder effektiver wirken. Also jetzt nicht als alleinige Therapie, aber als Ergänzung zu Chemotherapie, Immuntherapie, Strahlentherapie, weil den Menschen trotzdem Energie zugeführt wird, aber die Krebszellen kriegen nichts davon ab. Die können nämlich nur Glucose verwerten. Und da hat man bessere Outcomes. Und man sagt ja auch, dass in diesen Therapien so eine ketogene Ernährung, wo man eben dem Krebs Zucker entzieht, tatsächlich die Wirksamkeit verstärken kann. Und diese Kombination scheint sehr interessant zu sein. Mhm. Und Mannose kennen viele auch gerade als Behandlung für Harnwegsinfekte, weil es den Bakterien da den Garaus macht.
Ist aber auch sehr umstritten.
Naja, als Urologe ist es sehr umstritten, aber es sind ja Dinge, die bekannt sind, wo man keine Nebenwirkungen hat und
klar,
wo man Effekte hat.
Die Frage ist, ob sie eine Wirkung dann haben. Brigitte Schneider, die Frage würde ich gerne noch unterbringen, weil die 30 Pflanzenpunkte, die ich eigentlich versprochen hatte, die müssen wir mitnehmen in die nächste Stunde. Brigitte Schneider hat noch eine Frage und zwar, wie ist denn Ihre Meinung zu Zuckerersatzstoffen für Typ-1-Diabetiker? Und ich stelle die Frage jetzt, weil Typ-1-Diabetiker gibt es ja doch recht viele.
Typ-1-Diabetiker sollten ja genauso wie andere auch zu viel Zucker vermeiden. Wir wollen eben nicht so viel süßen. Natürlich dürfen alle Menschen, auch Diabetiker vom Typ 1, mal Süßstoffe verwenden. Aber man kann eben auf natürliche Süßalternativen im Ballaststoffbereich auch setzen. Man kann zum Beispiel mit Jakon-Wurzelpulver süßen, mit der Aminosäure Glycin süßen oder mit der Tagatose süßen und hat gar keinen Effekt auf Glucose und Insulin damit. Also eher sogar einen günstigen. Und von daher sind das gute Alternativen. Und wenn mal ein Süßstoff verwendet werden soll, dann wird das auch keinen Schaden geben. Also Erythrit ist ja auch so in alter Munde. Aber auch hier gibt es wieder Forschungen, die sagen, wer weiß, ob das nicht die Blutplättchen negativ beeinflusst. Also in Maßen, dann ist alles in Ordnung.
Du bist, was du isst, ja, das sagen viele und das sagt aber auch Yael Adler, Hautärztin und Ernährungsmedizinerin heute Vormittag bei uns in SWR 1, Leute. Aber Frau Adler, das klingt immer einfacher, als es ist, oder?
Also Ernährung ist eigentlich ganz einfach. Ich finde, es hilft, Wissen zu haben und Dinge zu verstehen. Dann kommt alles von selbst. Also klüger essen, so ist ja auch der Untertitel meines Buches und entspannter genießen, also nicht so verkrampft sein, dann hat man automatisch ein besseres Leben.
Mhm. Da haben Sie ja wirklich sehr, sehr exponiert vieles reingeschrieben. Da kann man richtig was lernen über, wie funktioniert das eigentlich mit der Ernährung, wo wird was verstoffwechselt und welche Effekte hat eigentlich was. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, dann kommt man wirklich auch dahinter. Und wir waren ja auch schon mitten in der Diskussion und wollten noch mal was zum Thema, weil das auch so viele Reaktionen jetzt hervorgerufen hat, Tagatose sagen und auch zum Thema Mannose.
Genau, also ich hatte ja gerade über die intelligenten Zucker gesprochen, Galaktose, Tagatose und Mannose und da gab es ja jetzt hier die Sorge, ob das auch wirklich jetzt nicht irgendwann böse Überraschungen gibt. Also sogar die Tagatose wird positiv bewertet durch die sehr strenge Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Das ist auch schon mal immer ein gutes Zeichen. Und bei der Mannose ist es ja nicht wirklich umstritten in dem Sinne, sondern es hilft einfach nicht mehr bei jedem bakteriellen Infekt. Aber es ist nicht giftig oder böse oder schädlich. Das fand ich jetzt nochmal wichtig herauszustreichen. Und es wird eben auch in der Krebsforschung, in Krebstherapieforschung eigentlich positiv gesehen.
Mhm. Zum Thema Mannose wollten Sie auch noch was sagen, weil ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, Mannose bei Harnwegsinfekten.
Das habe ich gerade, genau. Also ja. die Mannose ist nicht umstritten schädlich. Im Sinne von ja, Schädlichkeit, okay. Nur dass sie vielleicht eben bei einem krassen bakteriellen Infekt nicht mehr wie ein Antibiotikum so richtig wirkt. Ja. Aber wird trotzdem gern gegeben. Und wir wünschen uns beide, du bist ja Urologe, mehr Forschung dazu.
Mhm. Wir duzen uns übrigens inzwischen, haben wir jetzt über die 11 Uhr Pause beschlossen.
Wir sind
Kollegen.
Freunde geworden.
Genau. Da gibt es nämlich noch eine Frage, die kommt von Klaus und die ist nicht unwichtig, weil gestern kam ja die Nachricht, die war zu hören, Honig ist der meistverwendete Brotaufstrich in Deutschland und über Honig kann ja auch viel gestritten werden, gestreckt oder nicht gestreckt, wie gut ist die Qualität, wo holen wir ihn her? Klaus möchte gerne wissen, was ist denn mit Honig zum Süßen? Ist das gut?
Honig zum Süßen, muss man wissen, ist auch viel Fructose drin, ist auch süß. Also das hat schon einen Einfluss. Es ist auch Zucker. Der Vorteil beim Imkerhonig, der hat eben auch Pflanzenstoffe in sich und da gibt es eine gewisse Schutzfunktion. Also wenn man das in kleinen Mengen moderat mal nutzt, ist das sicherlich kein Problem. Trotzdem die Leute, die ein Thema mit Diabetes haben, die ein Thema mit Fettleber haben, die sollten das nur in Maßen genießen. Aber es ist nicht schlecht, nur es ist auch kein Wundermittel. Also es ist trotzdem eine Süßung, die den Zucker- und Fructosehaushalt tatsächlich beeinflusst.
Mhm. Wir haben ja einiges schon gestreift, also wir müssen das Thema Zucker und Milch jetzt einfach mal verlassen, weil sonst ist die Sendung vorbei.
Man kann es ja nachlesen bei Genial Ernährt, da ist ein Riesenkapitel über Zucker und Kohlenhydrate und Süßstoffe und intelligente Zucker.
Ganz genau und da geht es bestimmt auch mal um Ernährungstrends, also es gibt ja so viele, Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, man hieß es mal, man soll Eier essen oder nicht essen wegen Cholesterin, dann doch wieder toll, ganz viele Eier essen. Gibt es denn so die eine richtige Ernährung?
Es gibt Gott sei Dank nicht die eine richtige Ernährung, aber es gibt etwas, was für alle gut ist. Und das ist mein Lieblingsbild, nämlich 30 Pflanzenpunkte pro Woche sammeln. Wir haben vorhin kurz schon angedeutet, und das will ich sehr gerne erklären, es gab das American Gut Project, wo zigtausende von Mikrobiom-Analysen gelaufen sind über viele Jahre bei vielen Menschen in 42 Ländern. Und da hat man gesehen, Menschen, die es schaffen, 30 pflanzliche Lebensmittel pro Woche zu sich zu nehmen, haben eine super tolle Darmflora. Und wir wissen, Darmflora ist für alle Organe wichtig, für unser Gehirn und für die Abwehr und für den Schlaf und fürs Anti-Aging, also die gesunde Langlebigkeit für die Haut etc.
Also Darmflora, die Bakterien, die da so kräuchen und fleuchen, die guten Bakterien.
Genau, und die will man anzüchten und vermehren und das macht man mit Pflanzenkost besonders gut. Pflanzenkost als Basis der Ernährung ist sowieso gut und erst dann kommen, wenn man das will, die tierischen Produkte. Und bei den Pflanzen, da denkt man, oh Gott, 30, komme ich da überhaupt drauf? Aber dann kann man mal gucken, was gehört denn dazu? Das ist natürlich alle möglichen Gemüse, Obst, Nüsse, Saaten, Kräuter, Gewürze, der Kaffee, den wir vorhin schon hatten, natürlich auch Hülsenfrüchte, Olivenöl und man darf auch die Pilze dazu zählen, die ja nicht eine klassische Pflanze sind. Und dann, das kann man ruhig mal sich aufzeichnen, ob ich da in der Woche drauf komme. Und da gibt es noch eine andere 30, die ich auch sehr wichtig finde. Wir haben jetzt gesagt 30 Pflanzen, 30 Gramm Ballaststoff am Tag. Das, finde ich, kann man sich wirklich...
Wo kriege ich die her?
Die sind auch in Pflanzenkost, aber man kann das natürlich nochmal verstärken. Man kann sich auf seinen Joghurt zum Beispiel, das darf ein Milchprodukt sein, aber ein fermentiertes, darf man sich Akazienfasern drüber streuen oder in ein Glas Wasser einrühren und trinken. Akazienfasern sind 80% löslicher Ballaststoff und unterstützen die Vermehrung der gesundheitsförderlichen Bakterien im Darm. Ist wie so ein Düngemittel für die. Und das ist ein gesundes Lebensmittel, macht auch in der Regel wenig Blähungen. Außerdem zum Beispiel Flohsamenschalen, Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen. Bei Leinsamen, Achtung, bitte sehr gern in der Apotheke einkaufen, weil die sonst oft Cadmium belastet sind, Metall belastet. Man sollte sonst den Hersteller fragen, ob die das überprüft haben. Und das kann man sich überall hinstreuen. Also einfach über seine Suppe, seinen Salat, seinen Quark.
Ja. Aber diese Zusatzstoffe oder diese Inhaltsstoffe, die sie da empfehlen, die du da empfiehlst.
Das sind Lebensmittel, keine Inhaltsstoffe.
Oder Lebensmittel, ja, aber die sind ja teuer. Also wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und mir so, wie lange hält denn das? Also ist das wirklich das ist mit nicht, einem finanziell überschaubaren Aufwand
das
zu machen?
Ist alles nicht extra teuer. Also Flohsamenschalen und Nüsse und Saaten, also ich meine, gesunde Lebensmittel, auch regional und saisonal, ist ja auch so ein Stichwort. Natürlich kostet das etwas. Ich arbeite neben meiner Praxis in Berlin auch immer mal tageweise in Zürich, in der Schweiz. Und ich gucke mir die Darmflora der Patienten dort an und vergleiche sie natürlich auch mit der deutschen Darmflora. Und man muss tatsächlich sagen, die Schweizer, bei denen ist das Essen extrem teuer tatsächlich. Das ist schwer. Aber die essen sehr viel Bio, sehr viel regional. Die gehen gern zum Bauernhof. Und die haben eine Artenvielfalt in ihrer Darmflora. Das habe ich so in dieser Ausprägung bei meinen deutschen Patienten noch nicht gesehen. Und da sieht man schon, dass es einen Effekt hat. Also sich auch viel zu bewegen. Wir wissen, dass zum Beispiel Muskelaktivität, da werden Myokine, also so Botenstoffe aus dem Muskel freigesetzt, die auch die Darmflora aktivieren und unterstützen. Mhm. Und schlafen gehen zu einer moderaten Zeit, ja, auch das ist ein Tag-Nacht-Rhythmus einhalten, ist auch gut für die Darmflora. Also, aber das Ding ist, wenn man minderwertige Lebensmittel nutzt, dann hat das einen negativen Effekt auf unsere Gesundheit. Wir dürfen schon auch Geld ausgeben für Lebensmittel, wobei wir uns natürlich wünschen würden, dass gesunde Lebensmittel eben nicht zu den teuersten Produkten gehören. Das ist schon so.
Da haben wir auch jetzt eine Dame aus der Schweiz, nämlich Corinna Kraushofer, die schreibt uns öfter mal.
Grüezi!
Und die hat uns mal kurz aufgeschrieben, was sie zum Frühstück isst, nämlich Flohsamenschalen, Moringa-Pulver, Weizenkeime, Omega-3, Biotin, Ginkgo, Karotten und Zitronensaft. Das klingt recht kompliziert als Frühstück.
Oh, super, aber wenn es ihr gut schmeckt, hat sie ganz viele gesunde Faktoren. Wir können ja mal ein paar rauspicken. Also Moringa gilt ja so als so einen Vital-Superfood.
Das Erste, was ich gar nicht wüsste, was es ist.
Ja, das kommt aus dem Meerrettichbaum und es schmeckt eigentlich ein bisschen bitter, aber da sind viele Vitamine enthalten, A, C, E, B-Vitamine und auch Mineralien und Pflanzenstoffe. Das kann man auf jeden Fall machen, das hat also gute Immunsystemfunktion. Dann hat sie gesagt, Möhre ist drin oder Möhrensaft, das ist super fürs Beta.
Karotten und Zitronensaft, ja. Genau, ja.
Also Beta-Carotin wird da geliefert, also am besten natürlich als Möhrensaft. Das ist mein Lieblingsklassiker-Tipp mit einem Tröpfchen Öl. Wenn man davon jeden Tag ein Glas trinkt, dann hat man schön Beta-Carotin dann auch irgendwann in der Haut und das verlängert den Eigenschutz gegen die Sonne ums 2- bis 3-fache. Man hat also weniger Hautalterung und weniger Risiko für Hautkrebs, also Hautschäden. Mhm. Es schützt und repariert und man sieht sexy aus, weil ein möhrengefärbtes Gesicht, so ein Möhrengesicht, in Studien gezeigt hat, dass es noch anziehender und erotischer wirkt als ein künstlich sonnengebräuntes Gesicht.
Muss ich da Möhrensaft für trinken oder kann ich auch einfach Möhren essen?
Also besser ist der Möhrensaft, da kommt noch mehr an, weil es dann schon fein gemahlen und bioverfügbar ist und immer mit ein bisschen Öl kombinieren. Außerdem nimmt sie Flohsamenschalen, das ist zur Hälfte löslicher Ballaststoff und zur Hälfte faseriger. Die löslichen Ballaststoffe sind ja auch in bitteren Salaten und in Wurzelgemüsen. Und die faserigen sind natürlich auch in viel Pflanzenkost drin und die machen ganz schön, dass der Stuhl wohl geformt ist und dass der dann auch regelmäßig raus will. Also der Biorhythmus des Stuhlgangs sollte auch gepflegt werden. Das tut Menschen auch gut, dass man da nicht Verstopfung hat. Viel Trinken dazu ist wichtig.
Also Sie würden schon sagen, dass ich mit meiner Ernährung auch beeinflussen kann, dass ich regelmäßigen Stuhl habe, zum Beispiel immer zur selben Zeit und dass das auch einen Wert hat.
Oh ja, also wenn man nicht gut aufs Klo gehen kann, also ist eins der Hauptthemen in meiner Praxis neben Hautproblemen, dass die Leute sagen, sie haben Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung, Durchfall, Reizdarm. Das ist ein Riesenthema und das können wir in fast allen Fällen über die Ernährung regeln. Manchmal steckt hinter einem Reizdarm aber ein unerkannter Parasit. Das ist gar nicht so selten und das kann man auch durch eine spezielle Darmuntersuchung, also Stuhluntersuchung herausfinden. Und da muss man den erst natürlich mal mit einem Antiparasitenmittel behandeln. Aber ja, also man kann ganz viel, es ist wie ein Arzneimittel, die Ernährung. Also und ich fände es besser, immer den Menschen erstmal in die Balance zu bringen und gucken, was bleibt überhaupt übrig an Krankheit und an Symptomen. Oft ist es dann gar nicht mehr nötig, medikamentös ranzugehen.
Ja. Wenn Sie jetzt von Mikrobiom auch sprechen und von der Darmflora, gucken Sie sich dann auch oft die Schleimhäute an bei Leuten, weil man sagt ja immer, man kann das da ganz gut ablesen, zum Beispiel an der Zunge.
Ja, wir gucken natürlich als Hautärzte immer Haut und die einsehbaren Schleimhäute an. Und wenn die rosig sind und glänzen, dann sind wir sehr froh. Aber manchmal sind die ja sehr blass oder eingerissen. Das könnte dann auch eine Mangelerscheinung bedeuten, zum Beispiel Zink oder Eisen oder Vitamin B12-Mangel. Mhm. Und das kann man dann auch nachmessen im Blut, ob da was fehlt. Und dann mit Ernährung oder auch Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen. Ich bin ein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, bevor man Medikamente gibt. Am besten aber gezielt.
Ja, wenn es um Ernährung geht, dann reden immer alle über den Darm. Wir haben auch ganz viel jetzt schon über den Darm geredet mit Dr. Jael Adler, Hautärztin, Ernährungsmedizinerin in SWR1, Leute. Aber da gibt es ja noch ein anderes großes Organ, die Leber. Und die wird häufig missachtet, finde ich, wenn es ums Thema Ernährung geht. Sitzt da rechts im Oberbauch, zu Unrecht eigentlich missachtet, oder?
Ja, vor allem sieht man zunehmend die Diagnose einer Leberverfettung. Und das merkt man als Betroffener lange nicht, bis sich die Leber dann entzündet und im schlimmsten Fall dann auch vernarbt oder sogar dann das Risiko für einen Krebs in der Leber steigt. Und früher dachte man ja immer so, oder die meisten denken, oh ja, das ist, wenn man so viel Alkohol trinkt. Aber viel häufiger passiert das, wenn man sehr viel Zucker isst. Also diese heutige Ernährung mit zu viel freiem Zucker in Form von Süßigkeiten, Limonaden, Weißmehl führt dazu, dass die Leber wirklich viel Fett einlagert und das einen negativen Effekt auf den Gesamtstoffwechsel hat. Das Risiko zum Beispiel für Insulinresistenz und Diabetes droht. Die Blutfette können ansteigen, damit werden die Gefäße steif und es drohen Herzinfarkt und Schlaganfall und Demenz. Und man sollte rechtzeitig darüber nachdenken, wie man das wieder losbekommt, denn man kann es durch Ernährung und Lebensstilveränderung und Gewichtsabnahme wieder zurückdrehen.
Wie kann ich denn bei meiner Ernährung wirklich die Leber so ein bisschen mit ins Kalkül ziehen? Also gibt es so eine lebergesunde Ernährung, nenne ich es jetzt mal?
Das gibt es. Also zum einen sind wir wieder bei den Ballaststoffen und bei einer probiotischen Ernährung. Also die Darmflora spielt eine große Rolle. Das zeigt immer mehr die Forschung. Wir haben ja heute schon mehrere Ballaststoffe erwähnt, von Akazienfasern über Flohsamenschalen über Pflanzenkost. Wir haben auch probiotische Lebensmittel erwähnt. Das ist zum Beispiel fermentierte Lebensmittel. Wir kennen das aus Japan, zum Beispiel die Natto-Bohnen oder unser hierzulande unpasteurisiertes Sauerkraut oder Kimchi aus Japan, aber auch der Salat aus dem Garten oder vom Markt, der nicht gespritzt ist, nicht mit Pestiziden belastet ist, auch der gilt. Außerdem Alkoholverzicht, außerdem Verzicht von freiem Zucker, das sollte man deutlich reduzieren. Und Omega-3-Fettsäuren sind ein wichtiges Stichwort. Das sind die sogenannten antientzündlichen Fettsäuren, die zum Beispiel im Fischöl oder im Algenöl als Nahrungsergänzungsmittel auch erhältlich sind. Oder eben auch in der pflanzlichen Version im Leinöl. Mhm. Die werden allerdings nur weniger umgebaut in diese starken EPA und DHA, die man im Fischöl oder Algenöl hat.
Damit ist auch die Frage von Christian Lutz beantwortet. Der wollte nämlich wissen, was du von den japanischen Produkten Natto und Umeboshi zur Förderung der Darmkultur, wollte er sagen, ist aber auch gut für die Leber.
Auf jeden Fall. Und was auch noch ein wichtiger Tipp ist, vielleicht allgemein, wir wollen ja keine Angst mehr haben vor Fett. Wir wollen nur gesundes Fett essen. Man hat gesehen, dass Fettkonsum eine gute Sache ist. Also die Fettleber kommt nicht durch Fettkonsum und die kommt auch nicht durch Eier im Übrigen.
Mhm. Sondern?
30 bis 35 durch Zucker, vor allem Zucker. Und Fructose. Also Fructose ist ja ein ganz billiges Süßmittel. Mhm. Da gibt es dieses Stichwort Mais-Sirup oder Fructose-Glucose-Sirup oder auch aus den USA bekannt als High-Fructose-Corn-Sirup. Das sollte man vermeiden. Denn diese Fructose als Süßmittel, die ist ja auch im Haushaltszucker mit drinsteckend, ist wirklich schädlich. Es ist ein sehr, sehr billiges, sehr süßes Mittel, was eben die Industrie benutzt. Aber was wir tun können, ist, uns fetthaltig tatsächlich zu ernähren.
Ja.
Man sagt, 30-35% der Kalorienzufuhr sollten tatsächlich durchaus Fett sein, weil Fett auch befriedigt. Das Essen schmeckt gut, es werden die fettlöslichen Vitamine gut aufgenommen, man ist länger satt. Und wenn man gute Öle wählt, wie zum Beispiel die Mutter der Öle, Olivenöl, ja, wenn das noch so schön grün und aromatisch ist, also kalt gepresst, da steht dann extra nativ oder Vergine drauf. Mhm. Das ist super und das hilft auch, die Fettleber zu reduzieren.
Mit Leinöl, Walnussöl und so, auch gut?
Ja, genau. Also Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, Hanfsamenöl, da sind auch die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren drin. Wir wollen mit Omega-3-Fettsäuren gegen die Omega-6-Fettsäuren anstinken. Und zwar vor allem gegen die tierischen Omega-6-Fettsäuren. Die in sehr vielen fettigen Lebensmitteln aus dem Tier sind. Davon wollen wir weniger essen. Ich kann das im Blut sehr gut messen und ich sehe, dass leider das Verhältnis gekippt ist. Es geht wie immer um Balance und eigentlich denkt man so, in der Steinzeit war das wahrscheinlich so Omega-3 zu Omega-6, 1:1. Omega-3 Anti-Entzündung, Omega-6 Entzündung. Mhm. Und die Japaner, sagt man mal, die leben ja ganz gesund und lang, die haben vielleicht so ein Verhältnis von 1:4. Und wenn ich bei meinen Patienten messe, haben sie 1:10 oder 1:20. Und 1:20 sind dann diese Entzündungsförderer. Und das kann man nur wieder angleichen, indem man die Omega-3 forciert aufnimmt und weniger tierische Produkte nimmt.
Also doch kein Sushi-Freifahrtschein. Das schreibt uns nämlich Tobias Heinz. Mit einem Smiley.
Sushi ist schon eine gute Sache, weil Sushi natürlich, wenn es jetzt nicht schwermetallbelastet wäre, uns Omega-3-Fettsäuren liefert. Außerdem wertvolle Proteine, Jod, Selen, Vitamin B12. Also an sich ist Fisch eigentlich ein gutes, gesundes Lebensmittel. Leider sind die Fangbedingungen, das wissen wir alle heute, blöd. Und die Thunfische sind wahnsinnig quecksilberbelastet und auch andere Fische. Das ist aber leider ein anderes Thema.
Wir haben hier eine tolle Diskussion über alle möglichen Aspekte der Ernährung am Laufen. Und vielen Dank auch an die SWR1-Hörerinnen und Hörer. Die haben uns ganz, ganz, ganz viele Fragen geschickt. Die können wir nicht immer annähernd alle beantworten. Wollen aber noch auf ein Thema eingehen, nämlich Kollagen und Nahrungsergänzungsmittel. Kollagen ist auch ein Thema, das viele Leute umtreibt.
Kollagen wurde lange gehypt. Das soll Lifting machen. Das tut es natürlich nicht. Etwas, was ausgeleiert und baumelt, also ausgeleitet ist und baumelt an der Haut, das kann man nicht wieder hochschnallen mit Kollageneinnahme. Aber es gibt Studien, die zeigen, ja, wenn wir Kollagen zu uns nehmen, und das geht einerseits in Form von Omas Knochenbrühe, also nicht die Oma gekocht, sondern das Rezept von Oma, 10-12 Stunden ausgekochter Knochen und dann wichtig darüber frisch Petersilie streuen, denn da ist Vitamin C drin.
Da kann ich meine Pflanzenpunkte.
Damit kriegst du Pflanzenpunkte und dann hast du die Möglichkeit, das Kollagen und auch die Hyaluronsäure aus dieser Brühe in deinen Körper zu leiten. Du kannst aber auch mit Kollagenpulver arbeiten, was wir in der Medizin machen, wenn wir zum Beispiel Haarausfall behandeln wollen. Wir sehen nämlich in Studien und auch in der Realität, dass die Haare dann schneller fest verankert werden in der Haarwurzel, quasi von der Wurzel in den Haltefasern und auch Baumaterial geliefert wird. Das heißt, wir geben Kollagenpulver als Nahrungsergänzungsmittel. Außerdem sieht man eine Verbesserung der Durchfeuchtung der Haut. Dadurch könnten kleine Knitterfältchen etwas glatter erscheinen und auch Reibeisenhaut, also so eine trockene, hüppelige Haut an den Oberarmen, wird besser.
Also doch, aber das ist schon etwas, das muss ich einnehmen. Also
das muss man einnehmen, das kostet Geld.
Da ist aber jetzt ganz viel Kollagen drin oder so. Das muss ich schon einnehmen.
Die Omas Knochenbrühe, die hätte ganz viel Kollagen. Ja, okay. Ja. Natürlich, nicht jeder will ja auch immer tierisch essen. Es gibt kein veganes Kollagen, aber wir können alle wichtigen Aminosäuren, aus denen Kollagen hergestellt wird im Körper, natürlich auch zu uns nehmen. Und dann muss der Körper das alleine schaffen. Wir brauchen dazu aber auch diesen Prozess unterstützenden Stoffe wie Vitamin C, wie Zink, wie Selen, Silizium, Kupfer und Eisen. Wenn wir dazu wenig haben, dann stagniert dieser Prozess.
Nahrungsergänzungsmittel ist ja generell so ein Thema. Gibt's da auch, wird auch sehr kontrovers diskutiert.
Als Ernährungsmedizinerin messe ich das im Blut und ich sehe, dass manche Stoffe einzelnen Personen fehlen. Ich hatte gestern einen Patienten, der hatte Pieksen in der Haut. Und ich weiß, dass der schon mal bei mir war mit seltsamen Rauigkeiten der Haut. Damals hatte er einen Biotinmangel. Ich hatte ihm damals Biotin gegeben und dann ist diese Haut abgeheilt. Er hatte einen Mangel. Nicht jeder hat einen Mangel. Jetzt kam er wieder mit diesem Pieksen. Ich habe ihm Biotin gegeben und das Pieksen ist abgeheilt. Das ist auch ein Zeichen eines Biotinmangels. Und der ist aber gesund. Das heißt, aus irgendeinem Grund nimmt er das nicht so gut auf. Wir müssen da jetzt genauer hinschauen. Aber hier hat das Biotin ihm geholfen. Der Neurologe wollte schon eine Nervenwasseruntersuchung machen. Ja, also weil er hat ja eine neurologische Symptomatik gehabt. Wir wissen, dass Zink bei rauer, schuppiger Haut hilft, bei Ekzemen hilft, bei Akne helfen kann, bei Haarausfall hilft. Wir wissen, dass Eisen, wenn Frauen menstruieren, ne, wenn das zu wenig ist, macht das trockene Schleimhäute, rissige Lippen, macht müde, macht Haarausfall. Den meisten Menschen fehlt Vitamin D mit K2, den meisten fehlen Omega-3-Fettsäuren und den meisten fehlt Selen.
Und das sind auch die Dinge, die auf jeden Fall
Sinn
machen.
Das sind die Dinge, die ich in fast allen Fällen fast blind auch empfehlen kann in einer entsprechenden Dosis. Da kann man sich ja gerne nochmal belesen in meinem Buch oder beraten beim Hausarzt oder beim Apotheker. Wenn man eine gesunde Niere hat, verträgt man das gut. Und wir wissen, dass 13% weniger Krebs auftritt. Das schreibt auch das Deutsche Krebsforschungszentrum. Und große Meta-Analysen zeigen das, wenn man einen guten Vitamin-D-Spiegel hat. Außerdem viel weniger Erkrankungen und auch die Virusabwehr wird verbessert und Osteoporose wird vorgebeugt, wenn wir gute Vitamin-D-Spiegel haben. Das heißt, hier kann man schon nachhelfen und ich denke erstmal am liebsten messen, aber das Messen ist wiederum sehr teuer. Und vieles schafft man über die Ernährung, aber eben leider nicht alles. Und das liegt auch daran, dass die Darmflora häufig durch zu viel Salz, durch Pestizide, durch Mikroplastik und Medikamente und Stress und schlechten Schlaf und Feinstaub etc. nicht mehr so gut arbeitet und deswegen Mängel im Blut entstehen können und die Lebensmittel auch oft schon nicht mehr ganz so reichhaltig mit Mikronährstoffen ausgestattet sind.
Ja. Du gehst ja an das Thema Ernährung ran, indem du sagst, es ist jetzt nicht primär zum Abnehmen, was ich euch hier erzähle, sondern es geht um die Balance. Und die wollen ja auch viele halten, indem sie einfach sagen, dann esse ich einfach gar nicht. Fasten. Und gibt ja auch traditionelles Fasten. Wir sind jetzt mitten in der Fastenzeit, hat Aschermittwoch begonnen, geht noch bis Ostern, ziemlich lang. Oder Ramadan, andere Religionen machen das auch. Da wird dann tagsüber gefastet. Wie sinnvoll ist das für diese Balance?
Also die Religionen haben Fasten aufgenommen ins Programm, weil da natürlich eine gewisse geistige Klarheit und Spiritualität da sein kann. Man ist da nicht abgelenkt durch ewig Essen. Man weiß aber auch, dass Fasten ja manchmal in Hungersnöten oder in der Menschheitsgeschichte vorkam und dass die Menschen dann gar nicht so sehr an Mangelerkrankungen schnell gestorben sind, sondern im Gegenteil länger, gesünder lebten, obwohl sie Entbehrungen hatten. Ja, Makro- und Mikronährstoffe, also Proteine zu wenig und Kohlenhydrate und Fette, aber auch diese ganzen Vitamine fehlten denen ja. Und trotzdem lebten sie länger. Und dann hat man gesehen, aha, der Körper schaltet in so einer Fastenzeit von dauerndem Wachstum endlich mal auf Wartung. Der geht also in die Zellen und räumt den Zellmüll weg. Kaputte, verklebte, gealterte Eiweiße, die funktionslos in der Ecke rumliegen, werden abgebaut und recycelt und dem Körper zur Verfügung gestellt und damit verjüngt man sich. Okay. Und man kann es auch zum Abnehmen benutzen.
Klingt ja ganz gut. Also reichen da auch mal 1 bis 2 Tage ab und zu oder muss ich dann jetzt wirklich eine ganze Woche?
Es gibt verschiedene Zielsetzungen und verschiedene Fastenformen. Also nach 5 Tagen hat man natürlich schon ganz viel erreicht. Diese Autophagie, diese Zellreinigung passiert nach 2, 3 Tagen so richtig. Erst geht sie los. Aber viele machen auch das intermittierende Fasten. Die lassen also eine Mahlzeit weg. Damit haben sie eine gute Kalorienkontrolle, futtern also nicht ganz so viel und fühlen sich wohl damit. Mhm. Nicht alle nehmen davon ab. Es gibt aber den Biorhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus. Und da haben wir gelernt, dass die physiologische Insulinausschüttung morgens besonders gut ist. Das heißt, eigentlich will der Körper morgens ein Frühstück wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Wenn wir also abnehmen wollen, dann abends sehr gerne die Kohlenhydrate vielleicht ein bisschen weglassen oder mal intermittierendes Fasten am Abend. Das nennt man Dinner-Canceling. Und dann haben wir kurz vor Mitternacht, wenn wir dann schlafen gehen, eine tolle Ausschüttung von Wachstumshormonen, dadurch Fettabbau und Muskelaufbau.
Das nehmen wir jetzt mit. Dr. Jarl Adler in SWR1 Leute. Karin Longer schreibt uns tolle Leute-Sendung. Vielen Dank, ich könnte noch 2 Stunden zuhören. Die Gelegenheit hat man. Du wolltest ja eigentlich mal Schauspielerin werden und hast das auch noch erreicht. Jarl Adler nämlich zu sehen im Großstadtrevier als Notärztin, wen es interessiert. Und dann auch auf der Bühne im September, bis du auf Bühnentour kommst, auch hier nach Baden-Württemberg, ja. Auch mit deinen Themen Ernährung. Ganz toll, dass du hier warst in SWR1 Leute. Vielen Dank.
Ich bedanke mich und freue mich, wer genial ernährt noch zum Nachlesen benutzen möchte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.